Sie hören SWR Kultur am Samstagnachmittag. Falls Sie keinerlei Kontakt haben zu Menschen im Alter grob zwischen 5 und 15 Jahren, dann könnte es sein, dass Sie den Namen Checker Tobi noch nie gehört haben. Alle anderen wissen, Tobias Krell alias Checker Tobi ist der Peter Lustig unserer Zeit. Seine Checker-Reportagen für Kinder laufen in Wohnzimmern genauso wie in Klassenzimmern. Es gibt Bücher von Checker Tobi, einen Podcast, sogar einen Adventskalender habe ich kürzlich gesehen. Tobias Krell füllt mit seinen Live-Shows die größten Hallen und in der kommenden Woche kommt sein dritter Kinofilm heraus, Die heimliche Herrscherin der Erde. Hallo Tobias Krell alias Checker Tobi oder wie wir Eingeweihte sagen, Toba Checki. Hallo.
Hallo, vielen Dank, freue mich sehr da zu sein.
Tobias Krell, bei all dem, was Sie so auf der Bühne machen, was Sie so auf die Beine stellen, da befürchte ich ja fast, dass wir demnächst den Burnout-Check in der ARD-Mediathek finden. Bei Ihnen ist so richtig viel los gerade, oder?
Ja, aber Burnout gefährdet bin ich zum Glück nicht, weil ich ja das Glück habe, dass die Sachen, die ich mache, ich liebe das wirklich sehr. Und auch wenn ich wirklich viel arbeite, kann ich doch sagen, es gibt mir mehr Energie, als es mir nimmt. Insofern freue ich mich, dass es so gut läuft, so viel Spaß macht und vor allem so vielen Leuten gut gefällt und ich noch eine Weile damit weitermachen kann.
Geboren wurden Sie 1986 in Mainz. Ihr Vater hat beim Fernsehen gearbeitet, so kamen Sie dann auch früh selbst in Berührung mit diesem Medium und haben dann schon kurz nach dem Abi als Reporter bei Das Ding TV vom SWR gearbeitet. Mhm. Ist es eine wahre Geschichte, dass einer Ihrer ersten Sätze vor der Kamera lautete, ich check's nicht?
Ja, check ich nicht, habe ich gesagt. Ah, ganz ja. Genau. Ja, genau. Ich habe für das Ding TV eine Reportage gemacht über Stuttgart 21. Das muss eine der frühen Demos gegen dieses Bauprojekt gewesen sein. Also sowas wie 2011, 12, so würde ich denken. Und ich war Reporter und habe so getan, als wäre diese Demo ein Riesenfestival und habe irgendwie Quatsch gemacht. Das Ding TV war ja so eine Jugendsendung, würde ich sagen. Und es hat große Freude gebracht. Ich habe aber die Moderation begonnen mit, hä, check ich nicht. Und das waren tatsächlich dann meine ersten Sätze im Fernsehen, bevor ich kurz danach dann zu Checker Tobi wurde, was natürlich auch irgendwie auf eine Art ganz witzig ist. Aber genau, so ist es. Das ist eine richtige, wahre Geschichte.
Ja, und mittlerweile ist ja dieses Auschecken eine Ihrer Hauptbeschäftigungen. 2019 kam in dem Zusammenhang dann der erste Kinofilm raus, wo Sie um die Welt gereist sind, um das Element Wasser in all seinen Facetten zu beleuchten. Im zweiten Film ging es um das Element Luft und jetzt eben im neuen Film um das Element Erde. Auch dafür sind Sie richtig rumgekommen. Sie waren unter anderem in Mexiko und am Nordpol. Was haben Sie selbst dabei über das Element Erde erfahren, was Sie vorher noch gar nicht wussten?
Also ich kann auf jeden Fall sagen, dass nach den ersten beiden Filmen, wo die Themen Luft und Wasser waren und ich schon so erwartet hatte, dass ich sehr viel Spannendes zu diesen Elementen lernen werde, habe ich bei der Erde vielleicht am wenigsten das Gefühl gedacht, dass das ein Element ist, das mich fasziniert und wo ich ganz viel Neues mitkriege. Und das Gegenteil ist der Fall. Ich glaube, ich habe so viel Faszination für dieses Element Boden, Erde unter unseren Füßen durch den Film und durch die Recherche zu dem Film jetzt entwickelt, dass ich mich als Erdfan bezeichnen würde. Also natürlich wissen wir alle, dass wir von unseren Böden abhängen, weil Landwirtschaft uns das Essen auf den Teller bringt. Wir wissen auch, dass wir eigentlich besser mit unseren Böden umgehen müssten. Aber ich habe auch gelernt, dass der Permafrostboden in den polaren Regionen, ja letzten Endes unser Weltklima, so wie es ist, noch weitgehend aufrechterhält, dass der Permafrostboden aber auch ein geheimer Tresor für Samen von allen möglichen Nutzpflanzen von der ganzen Welt darstellt. Ich habe festgestellt, was Archäologen ohne Boden gar nichts machen könnten, weil sie dort in der Vergangenheit lesen können. Und also die Vielfalt von Erde, die ist mir beim Film ganz bewusst geworden. Ich bin auf jeden Fall ein großer Fan jetzt.
Für den Film sind Sie ja auch einige Abenteuer eingegangen. Sie sind auf Berge raufgestiegen, Sie waren in einem Bergwerk, sind mit einem Hundeschlitten gefahren. Wie ist denn das bei solch doch eher nervenaufreibenden Szenen? Wünschen Sie sich sowas oder fordern das sogar ein? Oder ist das eher was, wo die Produktion Sie dazu überreden muss?
Nee, ganz im Gegenteil. Ich liebe es, sowas zu machen. Und ganz vieles davon denke ich mir auch selbst aus, weil ich entwickle die Bücher oder schreibe die Geschichten ja mit von unseren Filmen und genauso auch bei den TV-Sendungen kommen ja häufig Ideen eben auch von mir, weil wir ein redaktionelles Team sind, die sich die Sachen ausdenken. Und wenn ich die Chance habe, als Indiana Jones verkleidet durch den mexikanischen Dschungel zu robben, dann will ich das auch unbedingt machen. Und dann ist das zwar immer wieder auch herausfordernd, anstrengend oder auch strapaziös. Platzangst sollte man zum Beispiel in so einem Kohlebergwerk auf Spitzbergen auch nicht haben. Also ich erlebe halt bei der Arbeit wirklich echte Abenteuer. Und das mit Leuten, die ich jetzt schon echt lange und sehr gut kenne. Alles sind ja eher Freunde als Kollegen, die Menschen, mit denen ich so arbeite. Und das ist eigentlich das größte Geschenk überhaupt.
Ja, das Ergebnis sind Filme, die einerseits richtig Spaß machen, richtig unterhalten und wo man tatsächlich auch als Erwachsener immer noch mit so Aha-Momenten rausgeht. Und mir ist aufgefallen, alle ihre Kinofilme haben ein großes Oberthema, das sich ja bei den Elementen auch gar nicht ausblenden lässt. Die Klimakrise nämlich. Treibt sie das an, dass die Erwachsenen von morgen, also die Kinder, dass die die Klimakrise noch mehr im Bewusstsein haben müssen als die Erwachsenen heute?
Ja, unbedingt. Also weil klar, Kinder sind einfach noch länger auf dieser Erde, die werden also noch länger auch mit der Klimakrise zu tun haben und werden mutmaßlich Situationen erleben, auch in Deutschland, die nicht schön werden. Es gibt ja so ein bisschen wissenschaftliche Vorhersagen zum Jahr 2100 und da wird unsere Erde einfach anders aussehen, wenn das so weitergeht. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass Kinder sich mit dem Thema auskennen und Kinder eben dann auch letzten Endes durch Wissen in ihre Kraft zu setzen und sie zu empowern, dadurch, dass sie sich mit einem Thema auskennen. Ich will aber auch jetzt nicht irgendwie die Verantwortung auf die Jüngeren abwälzen, weil das wäre fatal, denn dann würden wir wertvolle Zeit verschenken erstens und zweitens ist das einfach faul, weil wir wissen genau, was zu tun ist. Und es sind jetzt erwachsene Leute, und die sind ja zum großen Teil auch Eltern von eben den Kindern, die einen Einfluss haben, die eine Stimme haben, und zwar leider deutlich mehr auch als Kinder, weil Kinder nicht so eine starke Lobby haben, um eben auch Klimagerechtigkeit einzufordern und Druck zu machen. Und das ist mir auf jeden Fall ein Anliegen. Ich finde auch nicht, dass das was mit politischer Haltung zu tun hat, weil es ist einfach unsere Lebensrealität, mit der wir in den nächsten Jahrzehnten werden umgehen müssen. Und deswegen sollten alle sich damit auskennen, Kinder ganz besonders.
Das heißt, Sie spüren da schon so eine Verantwortung und nutzen auch die Chance, dass Sie als prominente Person da ein bisschen in die richtige Richtung drängen können oder Aufmerksamkeit noch mehr erzeugen können.
Ja, schon. Ich finde, das gehört irgendwie dazu. Ich sehe das als so eine Art von Pflicht an. Meine Zielgruppe sind ja Kinder und die werden eben die Klimakrise ganz besonders noch zu spüren bekommen. Also habe ich mir das als Thema ausgewählt.
Herr Krell, zu Anfang habe ich Sie einfach mal den Peter Lustig unserer Zeit genannt, denn obwohl es heute ja viel mehr Auswahl im Kinderfernsehen gibt als noch zu Löwenzahnzeiten, gibt es wenige Superstars der Branche und einer davon sind Sie. War Kinderfernsehen schon früh ein Berufsziel von Ihnen oder hat sich das eher so ergeben?
Also erstmal, das ehrt mich sehr und ich finde auch den Peter-Lustig-Vergleich sehr schön, weil der für mich in meiner Kindheit auf jeden Fall ein Held war. Also Löwenzahn war meine liebste Kindersendung, als ich selbst ein Kind war. Insofern freue ich mich über diese Ehre. Und ein Ziel war das keineswegs, das ist zufällig passiert. Ich wusste zwar schon recht früh, dass ich mal irgendwann Journalist werden möchte und am liebsten auch als Reporter beim Fernsehen arbeiten will, weil mein Vater als Kameramann arbeitet und ich mit durfte zu so Dreharbeiten, die ich spannend fand. Aber dass ich mal Kinder als Zielgruppe haben würde und auch, dass ich mal vor der Kamera stehen würde, das war nie das Ziel oder der Plan. Da ist ganz viel Zufälliges passiert. Aber ich bin natürlich sehr dankbar dafür.
Ja, und dass man beim jungen Publikum so gut ankommt, das lässt sich ja auch kaum steuern, glaube ich. Ich vermute, dass eines Ihrer Erfolgsgeheimnisse Ihre Authentizität ist. Sie wirken sehr nahbar, auch sehr fehlbar, mögen Kinder auch sehr gerne, wenn auch einem Erwachsenen mal Missgeschicke passieren. Und die Kinder lieben vor allem ihren Humor und dass sie sich selbst nicht so ernst nehmen. Warum ist Ihnen das wichtig, solch eine, ja, es ist ja doch eine Persona zu sein vor der Kamera?
Ja, ich finde das eine schöne Analyse von der Frage, warum das Format oder warum die Sendung und damit ich als Reporter so beliebt ist. Es sind keine Eigenschaften, die ich dieser Persona gegeben habe, weil ich denke, tut dem gut, sondern, und da sind wir eben beim Thema Authentizität, das sind Charaktereigenschaften, die ich irgendwie so mitbekommen habe. Also ich konnte schon immer gut über mich lachen und ich habe auch schon immer Spaß daran, Quatsch zu machen und mich selbst dabei nicht zu ernst zu nehmen. Und das sind sicherlich, da haben Sie recht, würde ich sagen, Dinge, die bei Kindern dann gut ankommen. Genau, und dann sind das Sachen, die man im Kinderfernsehen auch wunderbar kultivieren kann. Also die Sendung Checker Tobi habe ich ja übernommen quasi von meinem Vorgänger Checker Jan. Der hat das auch schon 2,5 Jahre gemacht. Und ich glaube, dass die Jan-Folgen schon anders sind als die Tobi-Folgen, weil Jan einfach ein anderer war. Und dass ich dann, oder dass dann diese Persona so wurde, wie sie jetzt ist, hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, wie ich und wir diese ersten Folgen gestaltet haben. Ich habe am Anfang ganz viel mit Johannes Honsel gedreht. Der hat den zweiten Checker-Tobi-Kinofilm gemacht. Und wir haben total den gleichen Humor und haben einfach, ich würde sagen, über viele Folgen die Sendung dann irgendwie so gefunden miteinander. Und damit auch die Persona. Und das eben einfach, indem wir ganz viel von dem, wie ich eh bin, in diese Figur gegeben haben. Und dass das so gut ankommt, ist natürlich das Allerschönste daran.
Ja, und das Verrückte ist ja auch, sie kommen nicht nur bei den Kindern wahnsinnig gut an, sondern sie sind auch beliebt bei Eltern und sogar Lehrerinnen und Lehrern. Also bei Checker Tobi, da drücken die Eltern gerne auch mal ein Auge zu, wenn es um die Bildschirmzeit geht. Ich spreche da aus Erfahrung.
Und, das freut mich sehr.
Ja, und auch im Unterricht, habe ich gehört, werden ihre Checker-Reportagen und auch die ihrer Checker-Kolleginnen und Kollegen gezeigt. Wie schwer ist das, solch richtig gutes Kinderfernsehen zu machen?
Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nicht leicht, weil es journalistisch gesehen natürlich hoch anspruchsvoll ist, Themen, die mitunter ja auch komplex sein können, wir machen thematisch ja so ziemlich alles, so zu durchdringen und zu verstehen, dass man sie vereinfachen kann, ohne dass man dabei was Falsches erzählt, ohne dass es nicht mehr adäquat ist. Beim Drehen selbst, ich habe jetzt wirklich fast 180 Folgen gemacht, beim Drehen selbst sind wir ja auch in Konstellation immer wieder das gleiche Team und da macht es einfach vor allem Spaß und fällt mir jetzt zumindest nicht schwer, dann irgendwie Protagonisten oder Protagonistinnen in Gesprächen auch da hinzubringen, dass wir wirklich alle das Gefühl haben, jetzt hat man es auch als Kind verstanden und so. Und da ist es dann vor allem ein Abdrehen und möglichst viel Spaß haben und Raum für Spontanität geben.
180 Folgen, sagen Sie gerade, haben Sie schon gemacht. Mhm. Was fehlt Ihnen denn noch? Was würden Sie gerne nochmal auschecken von oben bis unten und links und rechts?
Also ich muss sagen, dass ich bei all den Sendungen, das ist ja von Bauernhof über Roboter, von Mittelalter bis Judentum und von Badesee bis Tod, haben wir alle möglichen Themen schon gemacht. Und ich merke dabei, dass schon die Themen, wo es ein bisschen mehr an die Substanz geht, der Leben- und Sterben-Check, der Krebs-Check, das sind schon die Sendungen, die mir mehr bleiben. Also wo ich so denke, oh, da bin ich wirklich richtig stolz drauf, da haben wir was geschafft, was gut und wichtig ist. Und deswegen sind es dann auch eher so die Themen, die nicht so die Fun-Themen sind, die mir noch vorschweben. Im Checkpot, im Podcast habe ich es schon gemacht, in der Sendung noch nicht. Ich würde wahnsinnig gerne einen Autismus-Check machen. Ich möchte unbedingt einen ADHS-Check machen. Meine Kollegin, Checkerin Marina, wird jetzt den Geburts-Check machen. Das finde ich auch eine ganz tolle Sendung und ein tolles Thema. Also es sind schon die Sachen, wo es nochmal so ein bisschen an die Substanz geht. Da habe ich auf jeden Fall noch Lust drauf. Da fallen mir auch noch eine ganze Reihe anderer Themen ein.
Und hoffentlich nicht den Burnout-Check, zumindest nicht am eigenen Beispiel.
Auf keinen Fall.
Sagt Tobias Krell. Sein Film Checker Tobi 3, die heimliche Herrscherin der Erde, kommt am kommenden Donnerstag in die Kinos. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, hat mir ganz viel Freude gemacht. Danke.